vorstellen. Wir sprechen mit Clemens Ronnefeld. Er ist Friedensreferent beim Internationalen Versöhnungsbund. Martin Pilgram stellt uns Pax Christi München vor und Wiltrud Rösch-Metzler, Bundesvorsitzende von Pax Christi, berichtet über die deutschlandweiten Aktivitäten der Organisation und erzählt uns, warum die katholische Kirche den Zuschuss an Pax Christi streichen möchte. Und zum Schluss haben wir mit Walter Elsner von der Nagelkreuzgemeinde München gesprochen. Wir fragen in der kommenden Stunde nach der Geschichte der Organisationen. Wir wollen wissen, zu welchen Themen gearbeitet wird, wie das Selbstverständnis der Gruppe ist und was Gewaltfreiheit für sie heute bedeutet. Beginnen wollen wir mit Pax Christi München. Zu Gast bei uns war Martin Pilgram. Er ist Vorsitzender der Organisation in München.
Ja, Pax Christi München ist der Diözesanverband von der deutschen Sektion von Pax Christi im Bistum München und Freising. Und wir sind hier in München so aufgestellt, dass wir in einzelnen Themen oder zu einzelnen Pfarreien oder in einzelnen Orten in der Diözese Gruppen haben und einzelne Mitglieder, die sich an der Arbeit von Pax Christi im Erzbistum beteiligen. Und wir haben in München selber einen Vorstand, der aus 7 Leuten besteht und der ein Büro in der Marsstraße hat, was freitags morgens besetzt ist, wo wir eine 450-Euro-Kraft beschäftigen, die uns bei unserer Arbeit unterstützt.
Wie lange sind Sie denn schon dabei und was hat Sie denn dazu gebracht, bei Pax Christi mitzumachen?
Ja, nach meinem Studium bin ich nach München gekommen und im Zuge meiner Kriegsdienstverweigerung habe ich jemanden gesucht, der mich dabei unterstützt. Und dann bin ich auf Pax Christi gestoßen, weil ich aus dem katholischen Umfeld komme. Und das hat mich zu Pax Christi gebracht. Hier in München war das zu der Zeit allerdings noch sehr, ja, ich sag mal rudimentär. Man kannte die Leute nicht, man wusste nur, an den und den kann man sich wenden wegen seiner Verweigerung. Und das hat sich dann erst grundlegend mit der Nachrüstung hier in München auch geändert. Da wurden dann auf einmal viele neue Leute Mitglieder. Es gab in vielen Orten und Pfarreien Gruppen und von der Zeit zehrt man heute auch noch sehr intensiv.
Kommen wir doch mal zu den Themen, für die Pax Christi sich stark macht, für die ihr aktiv werdet. Ja, was treibt euch um derzeit?
Ja, derzeit treibt uns, ich meine, wir hören es ja immer in den Medien, 2% Rüstungsetat in Deutschland halten wir für unvorstellbar heutzutage. Das wäre praktisch eine Verdoppelung von den Ausgaben, die man heute macht. Der andere Punkt ist Atombewaffnung in Deutschland. Wir hatten gerade die Konferenz bei der UNO, bei der sich Deutschland nicht beteiligt hat oder die Deutschland boykottiert hat. Wir dringen sehr stark darauf, dass auch die letzten Atomsprengköpfe, die in Büchel in der Eifel gelagert sind, endlich aus Deutschland verschwinden. Wir engagieren uns sehr stark in der Flüchtlingsproblematik. Einige unserer Gruppen haben praktisch eigene Unterstützungsgruppen für Flüchtlinge vor Ort aufgemacht. Ja, und ansonsten im Konflikt in Israel-Palästina haben wir uns auch in der letzten Zeit wieder sehr stark engagiert. Im Dezember hatten wir im Eine Welthaus eine Ausstellung zum sogenannten Mauermuseum in Bethlehem. Wir laden Palästinenser aus Bethlehem auch zu uns hier nach München ein, damit sie aus ihrem Alltag mal ein bisschen rauskommen und sehen, dass es anderswo in der Welt auch noch, ich sag mal, freudige Sachen gibt, die man auch erleben kann.
Das heißt, die Arbeit von Pax Christi München konkret schaut so aus, dass ihr Öffentlichkeitsarbeit macht für den Frieden, sage ich mal, oder?
Ja, nicht nur. Wir machen ja auch ab und zu was für uns selber. Wir haben jeden Monat einmal in St. Bonifaz einen Friedensgottesdienst. Wir feiern in unseren Gruppen den Weltfriedenstag am Anfang vom Jahr, wozu der Papst praktisch das Thema herausgibt, dieses Jahr das Thema Gewaltfreiheit. Wir haben normalerweise am Ende vom September einen sogenannten Begegnungstag, wo wir versuchen, mit möglichst vielen hier aus der Bewegung uns zu treffen und auszutauschen, was sind unsere nächsten Themen oder was lief in der Vergangenheit nicht gut oder was müssen wir anders machen, wie können wir zum Beispiel auch junge Leute wieder ansprechen. Ja, das ist so das, was wir das Jahr über machen.
Jetzt konnte ich aber auf eurer Internetseite lesen, dass ihr euch nicht nur zu den Themen Krieg und Frieden zu Wort meldet, sondern ihr habt auch gegen das Freihandelsabkommen TTIP und auch gegen das Freihandelsabkommen CETA mobilisiert und euch engagiert. Wieso?
Ja, einer von unseren Schwerpunkten auch in der bundesrepublikanischen Ebene ist Globalisierung und soziale Gerechtigkeit. Und nachdem andernorts das Engagement dafür nicht so überwältigend in Deutschland war, haben wir gesagt, wir als Münchner Diözesanverband schreiben das auch auf unsere Agenda und machen das auch, ich sag mal, federführend für die deutsche Sektion. Und genauso haben wir uns für oder gegen TTIP, TISA und CETA engagiert. Wir glauben auch, dass Globalisierung in dem Sinne oder Freihandel in dem Sinne nicht die Welt gerechter macht, wie manche das glauben, dass wenn man freie Märkte hat, automatisch es allen Leuten besser geht. Wir glauben eher, dass es denen, denen es heute sehr gut geht, danach noch besser geht und denen, denen es heute schlecht geht, danach noch schlechter geht.
Jetzt zählt sich ja Pax Christi München, davon gehe ich jetzt mal aus, zur Friedensbewegung. Und es gibt ja auch in München zahlreiche Friedensgruppen, Friedensinitiativen. Wie schaut denn da die Zusammenarbeit mit anderen Gruppen aus? Funktioniert die?
Funktioniert manchmal, manchmal auch nicht. Pax Christi ist Teil in München, Teil vom Münchner Friedensbündnis. Und da, sage ich mal, funktioniert die Zusammenarbeit eigentlich ganz gut. Wir versuchen, möglichst unsere Vorstellungen auch in die Aufrufe zu bringen. Wenn man heute jetzt den Ostermarsch-Aufruf anguckt, ist der auch in unserem Sinne sehr, ich sag mal, moderat gehalten, auch in einer Sprache, die man anderen Leuten vermitteln kann. Bei Aufrufen zum Beispiel gegen die Sicherheitskonferenz haben wir dann immer etwas mulmigeres Gefühl und dann treten wir auch entsprechend entweder nur als Mitglied vom Münchner Friedensbündnis dort in Erscheinung oder je nachdem, wenn uns der Aufruf zu Pass kommt, auch als Pax Christi selber. Ja, und mit dem Friedensbündnis machen wir die Friedenskonferenz als Gegenpol zur Sicherheitskonferenz, machen wir den Ostermarsch, engagieren wir uns an dem Hiroshima-Tag und auch in den Münchner Friedenswochen und am Antikriegstag zum Beispiel.
Jetzt ist es ja so, wenn man jetzt auf die vielen Kriege schauen, auf den Terror, auf die Anschläge, auf die Tausenden von Atomwaffen, die es immer noch in der Welt gibt, auch auf eine Wirtschaftspolitik, die jetzt, Sie haben es gesagt, eher den, die schon viel haben, nutzt als den ärmeren Teil der Bevölkerung. Kriegen Sie manchmal auch Zweifel über die Sinnhaftigkeit Ihres Tuns?
Ja, wenn man immer auf das große Ganze guckt, dann sicher. Ich meine, man wird von heute auf morgen nicht die Welt grundlegend ändern. Aber ich denke, wenn man im Kleinen guckt, was man verändern kann und was sich auch verändert, dann darf man ab und zu auch mal zufrieden sein. Man muss jetzt nicht irgendwo wirklich mit allem zufrieden sein, was man tut und was man verändern kann. Oder man kann auch ab und zu, ich sag mal, ja, sagen, hat wieder nicht geklappt, aber deswegen denke ich, braucht man nicht aufgeben. Und das kommt vielleicht auch aus der christlichen Motivation heraus. Wie gesagt, Pax Christi fing an mit der Versöhnung von Franzosen und Deutschen. Und wenn man heute sich überlegt, wie ist das Verhältnis zwischen Franzosen und Deutschen, da diskutiert überhaupt keiner mehr. Da kann man irgendwo keine Feindschaft mehr erkennen.
Sie haben vorhin gesagt, der Papst hat dieses Jahr die Gewaltfreiheit zum Thema genannt. Gewaltfreiheit oder gewaltfreier Widerstand war ja immer eigentlich das Kernstück oder ja die Agenda der Friedensbewegung. Ist das immer noch so oder gibt es innerhalb von Pax Christi oder auch innerhalb der Friedensbewegung Diskussionen über das Thema Gewaltfreiheit?
Ja, ich denke, auch in der Friedensbewegung gab es schon immer Diskussionen, ob man nur mit Gewaltfreiheit am Ende den Frieden, ich sag mal, herbeischaffen kann oder ob man, ich sag mal, auch die Bundeswehr sagt immer, sie setzt sich für den Frieden ein und macht das ganz anders. Also in der Friedensbewegung, in den großen Teilen der Friedensbewegung ist natürlich das Thema Gewaltfreiheit eines, was uns umtreibt. Und ich denke, wir sind noch weit davon entfernt, uns alle, ich sag mal, so gewaltfrei zu verhalten, wie wir uns das alle wünschen.
Wie ist es denn von den hohen Repräsentanten hier der deutschen Kirche, der deutschen katholischen Kirche? Würden Sie sich da eine stärkere Positionierung für den Frieden wünschen, für das Thema Gewaltfreiheit, gerade jetzt, wenn der Papst das in diesem Jahr zu seinem Schwerpunkt gemacht hat?
Klar. Ich meine, wir denken immer, haben die das nicht gehört oder ist es an ihren Ohren vorbeigegangen oder welche Sorgen haben sie heute, die deutschen Bischöfe?
Da kommt zu wenig?
Da kommt viel zu wenig, ja. Das meiste kommt noch, wenn man, ich sag mal, auf die kirchlichen Hilfswerke guckt, ja. Ob man jetzt nach Miserio guckt oder nach Missio, die sind viel stärker in diese Richtung positioniert wie ihre Kirchen selber.
Woran liegt das? Was vermuten Sie? Sind die hohen Repräsentanten zu sehr Politikerinnen und Politiker?
Ja, auch das. Natürlich vertreten sie sehr viel eine breitere, ich sag mal, politische Meinung in ihren Kirchengemeinden oder haben sie die zu repräsentieren. Und Kirche, das muss man einfach immer noch sehen, ist von sich aus eher konservativ und in dem behaftet, was, ich sag mal, in der Politik so vom Mainstream gemacht wird. Und es ist ganz schwierig, Kirche in eine andere Richtung zu bewegen, auch wenn vielleicht das Thema Flüchtlinge sie doch sehr für ja, Positionen aufnahmebereit gemacht haben, die vorher überhaupt nicht diskutabel waren in der katholischen oder auch in der evangelischen Kirche.
Zum Schluss noch eine letzte Frage. Morgen am Ostersamstag findet der jährliche Ostermarsch statt. Vielleicht können Sie uns kurz sagen, wie der ablaufen wird, wer sprechen wird und wer denn auch vom Pax Christi da dabei sein wird.
Also normalerweise bei den Ostermarschen, wir sind nicht so die großen Marschierer und die großen Redner, fangen wir immer an mit einem ökumenischen Gottesdienst. Und so wird er auch am morgigen Tag in St. Markus in der Gabelsberger Straße 6 um 9.30 Uhr sein, also praktisch vor dem Ostermarsch. Danach haben alle Leute, die auch an dem Gottesdienst teilgenommen haben, Möglichkeiten, an den Stachus zu kommen. Dort findet die Auftaktkundgebung statt. Und danach zieht man auf den Max-Josefs-Platz. Und auf dem Max-Josefs-Platz gibt es dann die, ich sag mal, Schlusskundgebung mit der Claudia Heidt vom IMI, also vom, von der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen. Ja, und dann werden wir sehen, ob das Wetter schön ist, ob viele Leute kommen und wir freuen uns darauf.
Soweit Martin Pilgram. Mehr Informationen bekommen Sie unter http://münchen.paxchristi.de.
Lora München, der Sender, der aus dem Rahmen fällt.
Wir bleiben noch bei Pax Christi und sprechen mit der Bundesvorsitzenden Wiltrud Rösch-Metzler über die deutschlandweiten Aktivitäten der Organisation und warum der Verband die Diözesen Deutschlands, VDD, den Zuschuss an Pax Christi streichen möchte. Das hat für einiges an Aufsehen und für große Empörung gesorgt, denn der VDD hatte unter Anleitung einer Unternehmensberatung Pax Christi in die Kategorie unwichtig eingestuft. Es geht um 60.000 Euro. Der VDD verfügt hingegen über ein Etat von 120 Millionen Euro. Für Außenstehende ist eine solche Entscheidung kaum nachvollziehbar. Das nährt Spekulationen, dass Pax Christi aus politischen Gründen der Zuschuss gestrichen werden soll. Mehr darüber erfahren wir nun von Wiltrud Rösch-Metzler. Zunächst haben wir sie gefragt, wann Pax Christi gegründet wurde und was der Anlass der Gründung war.
Pax Christi wurde in Frankreich gegründet. Das war noch während des Zweiten Weltkrieges. Da hatte eine Französin die Idee, doch eine Versöhnungsgeste gegenüber den Kriegsgegnern, gegenüber den Deutschen zu machen. Und hat sich eben, sie kam aus der katholischen Kirche, hat sich da auch auf die katholische Kirche bezogen und hat ihren Bischof gefragt, der sie unterstützt hat, der wiederum Kontakte nach Deutschland geknüpft hat. Und so ist praktisch dieses deutsch-französische Versöhnungszeichen. Ich muss besser sagen, dieses französisch-deutsche Versöhnungszeichen ist praktisch der Beginn von Pax Christi. Wir in Deutschland gehen eigentlich auf das Jahr 1948 zurück. Da ist zum ersten Mal sowas wie eine Pax Christi-Bewegung in Deutschland entstanden.
Und wie ging es dann weiter? Das war jetzt der Auslöser. Was sind so wichtige Wegmarken in der Geschichte von Pax Christi? Was können Sie da so anführen?
Ja, Pax Christi war sehr stark eine Gebetsbewegung. Das heißt, hat für den Frieden in der Welt gebetet, was wir ja immer noch tun, und war dann in der Versöhnungsarbeit tätig. Also vor allem diese Begegnungen mit französischen Christen waren sehr wichtig. Und dann später mit Polen und die Aussöhnung mit Polen, dass sowas möglich war. Auch da haben sich Pax Christi-Leute sehr stark engagiert. Und dann komme ich auch schon zu den 80er Jahren, wo es praktisch eine Politisierung gab in Pax Christi. Also wo eine junge Generation eintrat damals und sagte, wir gehen auch demonstrieren für den Frieden. Es war die Zeit der Nachrüstung. Wir demonstrieren gegen die Atomraketen, die US-amerikanischen und die sowjetischen SS-20.
Und wie schaut das aus? Sind das einzelne kleine Gruppen und sind die Gruppen immer bei irgendwelchen Kirchengemeinden angesiedelt? Oder wie schaut denn so die Struktur aus von Pax Christi?
Es gibt 4 Ebenen von Pax Christi. Es sind tatsächlich noch lokale Gruppen, die zum Teil an eine Kirchengemeinde angebunden sind, zum Teil auch zu mehreren Kontakt haben. Und dann haben wir die Diözesanebene, also wie die Kirche ist Pax Christi da strukturiert und hat einen Diözesanvorstand und hat dort auch Diözesanversammlungen. Also in München können Sie das dann so erleben. Und dann gibt es eben die Bundesebene. Das ist für uns auch sehr wichtig, um in friedenspolitischen Fragen eben tätig sein zu können. Und nicht zuletzt gibt es dann auch noch die internationale Ebene. Und da ist der Sitz des Büros in Brüssel, Pax Christi International. Hier ist es wichtig, auch die Advocacy-Arbeit, die von Brüssel aus geleistet wird, bei den UN-Gremien zum Beispiel.
Was sind denn die aktuellen Themen, für die sich Pax Christi gerade jetzt stark macht? Wo melden Sie sich zu Wort zurzeit?
Heute zum Beispiel zu Syrien hat von der Kommission Friedenspolitik sich jemand zu Wort gemeldet. Dann zu Israel-Palästina. Da haben wir jetzt gerade aufgerufen, an einem 3-Monats-Freiwilligendienst wieder teilzunehmen. Das ist so eine Menschenrechtsbeobachtung, die vom Weltkirchenrat organisiert ist und wo Pax Christi in Deutschland mitmacht. Und ansonsten könnte ich eigentlich die Bereiche sagen, die durch unsere Kommissionen auf Bundesebene abgedeckt werden, weil das sieht man am ehesten, wo wir tätig sind. Das eine ist Rüstungsexport. Wir sind ja ein, denke ich, auch wichtiges Mitglied von der Aktion Aufschrei, Stopp den Waffenhandel. Dann der Bereich Friedensbildung an Schulen, der Bereich Freiwilligendienste. Das ist das Weltwärtsprogramm, wo es auch in Pax Christi diesen Freiwilligendienst gibt. Dann die Solidarität eine Welt. Diese Kommission befasst sich vor allem mit Lateinamerika, Menschenrechtsverletzungen dort, im Moment stark eben mit Kolumbien und dem dortigen Friedensprozess. Dann die Zentralafrika-Kommission, die vor allem zu Konfliktmineralien und so Kongo arbeitet. Dann eine Arbeitsgruppe Christlich-Muslimische Friedensinitiative, die hat sich neu gebildet letztes Jahr. Und es gibt noch die Kommission Friedenspolitik. Ja, das sind so die Themen.
Kommen wir doch mal zur Kirche, gerade zum Thema Krieg und Frieden, zum Thema Gewaltfreiheit. Würden Sie sich da manchmal eine deutlichere Positionierung der Amtskirchen wünschen zu dem Themenkomplex?
Auf jeden Fall. Und da wollen wir auch weiterhin ein Stachel sein. Also wir haben ja die Geschichte der Kirchen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, wo es eben nicht eine Distanzierung zum Krieg gab oder wo die Soldaten nicht davor gewarnt wurden, was ihnen blüht, wenn sie da jetzt in den Krieg ziehen. Und um sowas nicht wieder geschehen zu lassen, also ich glaube, das ist eine große Motivation.
Jetzt war ja in den letzten Wochen und Monaten viel zu lesen und zu hören in den Medien, dass Pax Christi die Finanzmittel gestrichen werden sollen, und zwar durch den Verband der Diözesen Deutschlands, VDD. Da wurde Pax Christi vom Verband, und der Verband wurde beraten von einer Unternehmensberatung, wurde in die Kategorie unwichtig eingestuft. Kann das vielleicht auch eine kleine Ohrfeige, sage ich jetzt mal, gewesen sein, weil Pax Christi nicht immer unbedingt auf Linie der Kirchenoberen ist?
Es werden immer wieder solche Spekulationen geäußert uns gegenüber. Aber wir haben einen Brief von Kardinal Marx erhalten, wo er eben sagt, dass es nicht um Inhalte geht. Und die Verantwortlichen der Bischofskonferenz haben uns erklärt, dass es einfach ein Sparprozess ist.
Aber ich finde jetzt, es geht ja da um 60.000 Euro, glaube ich, die Ihnen gestrichen werden sollen. Das ist doch jetzt für die Kirche, und ich glaube, der Etat von diesem VDD, der Etat, der jährliche, ist 120 Millionen. Mir kommt das also wirklich als Kleckerli-Betrag daher, und deswegen so kann man da gut spekulieren. Sie haben ja gesagt, Reinhard Marx hat Ihnen einen Brief geschrieben. Ein Teil davon konnte ich in der Süddeutschen Zeitung nachlesen. Da sagt er dann, er wolle Ihnen keine Hoffnung auf eine Änderung der von den deutschen Bischöfen getroffenen Entscheidung machen. Und was mich dann irritiert hat, war, die katholischen Friedensfreunde sollten sich doch darauf konzentrieren, alternative Einnahmequellen zu erschließen. Ich fand das komisch, dass sie jetzt aufgefordert werden, dass sie sich doch selber um das Geld kümmern sollen. Sie sind doch für mich schon auch ein Bestandteil der Kirche.
Genau, wir sind Bestandteil der Kirche. Wir sind ja auch Kirchensteuerzahlerinnen und Kirchensteuerzahler. Und es ist ja das Geld, es ist ja unser gemeinsames Geld, was der VDD verwaltet und was er dann als Zuschüsse verteilt. Und von daher sehen wir natürlich auch jegliche Berechtigung, dass wir unsere 60.000 Euro weiterhin bekommen. Wir denken eher, dass es eigentlich mehr sein müssten.
Wissen Sie den aktuellen Stand, oder wann wird denn letztendlich die Entscheidung fallen?
Der aktuelle Stand ist so, dass uns gesagt wurde, dass die Bischofskonferenz jetzt in einer Phase der Überprüfung des Beschlusses ist. Sie hätten viele Einwände bekommen und Argumente, was sie also mit einbeziehen möchten. Und wir würden voraussichtlich im Juni dieses Jahres Bescheid bekommen.
Also noch nichts entschieden, und Sie hoffen noch, dass alles so bleibt, wie es ist, oder noch besser, dass es noch ein bisschen mehr wird.
Wir hoffen auf eine Aufstockung der Mittel, ja.
Okay. Morgen am Ostersamstag findet wieder der traditionelle Ostermarsch der Friedensbewegung statt. Wo werden Sie denn morgen sprechen?
Ja, ich bin in Erlangen um 12 Uhr.
Was wird Ihr Thema sein?
Das Thema ist Zeit für Abrüstung.
Soweit Wiltrud Rösch-Metzler, Vorsitzende von Pax Christi Deutschland. Dass der Verband der Diözesen Deutschlands Pax Christi als unwichtig eingestuft hat und den Zuschuss streichen will, hat, nachdem die Süddeutsche Zeitung darüber berichtete, für Empörung gesorgt. Zwei der Leserbriefe wollen wir Ihnen nun dokumentieren.
Sehr geehrte Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz, wie glaubwürdig ist der Einsatz der Kirche für gewaltfreie Konfliktlösungen, wenn gleichzeitig der katholischen Friedensbewegung Pax Christi der Zuschuss gestrichen wird? Wir als Münchner Friedensbündnis, in dem Pax Christi seit Jahrzehnten vertreten ist, protestieren gegen diese Entscheidung. Wie soll Friedensarbeit gelingen, wenn sie von allen Seiten unter Druck steht und keine Unterstützung erfährt? Und wir wollen Zeugnis ablegen, dass Pax Christi in München ein wichtiger Friedensakteur mit vielen eigenen und gemeinsamen Veranstaltungen ist. Im Friedensbündnis arbeiten wir an der Aufklärung der Bevölkerung gegen Kriegseinsätze und für friedliche Konfliktlösungen. Wir sind an der Kampagne gegen Rüstungsexporte beteiligt und organisieren gemeinsam den Ostermarsch, den Hiroshima-Tag, den Antikriegstag, die Münchner Friedenswochen und weitere Veranstaltungen, zum Beispiel den Tag der Menschenrechte. Wir fordern die Deutsche Bischofskonferenz auf, anzuerkennen, dass die Friedensstimme von Pax Christi in der katholischen Kirche gebraucht wird und daher auch für ihr öffentliches Ansehen von der Kirchenleitung dauerhaft gefördert werden muss.
Soweit die Stellungnahme des Münchner Friedensbündnisses. Dem Bündnis gehören unter anderem an die Münchner Bürgerinitiative für Frieden und Abrüstung, die Deutsche Friedensgesellschaft München, die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit, die Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, IPPNW, das Munich American Peace Committee und noch einige andere. Und noch eine weitere Zuwortmeldung möchten wir Ihnen nicht vorenthalten.
Dass eine Sparkommission aus 4 Bischöfen, 4 Generalvikaren und einer Unternehmensberatung Pax Christi in die Kategorie unwichtig einsortiert und beschlossen hat, den jährlichen Zuschuss von 60.000 Euro zu streichen, bei einem zu vergebenden Volumen von 120 Millionen Euro, ist in meinen Augen ein Skandal. Während Papst Franziskus in seiner jüngsten Botschaft zum Welttag des Friedens am 1. Januar 2017 von einem Weltkrieg auf Raten sprach, zuvor bereits mit seinem Satz von der Wirtschaft, die tötet, einen stärkeren Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden angemahnt hat, soll nun auf Beschluss einer Sparkommission ausgerechnet jener katholischen Organisation in Deutschland, die sich seit Jahrzehnten am profiliertesten für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung einsetzt, ein großer Teil der finanziellen Grundlage entzogen werden. Der Sparkommission ist eine Begegnung mit dem Heiligen Geist zu wünschen, der sie noch einmal zu einer Revision ihrer Entscheidung bewegen möge.
Das hat Clemens Ronnefeld vom Internationalen Versöhnungsbund in seinem Leserbrief an die Süddeutsche Zeitung geschrieben. Und den Internationalen Versöhnungsbund sowie seinen Friedensreferenten, nämlich Clemens Ronnefeld, möchten wir Ihnen nun gleich vorstellen.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480-2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Sie haben LoRa München auf der UKW-Frequenz 92,4 eingeschaltet. Und einen Tag vor den traditionellen Ostermärschen der Friedensbewegung stellen wir Ihnen heute einige Vereine und Initiativen der christlich geprägten Friedensbewegung in München und Umgebung vor. Wie schon angekündigt, kommen wir jetzt zum Internationalen Versöhnungsbund und sprechen mit Clemens Ronnefeld. Er ist der Friedensreferent der Organisation und hat sein Büro in Freising. Zunächst wollten wir von ihm wissen, wann der Versöhnungsbund gegründet wurde.
Im Sommer 1914 rief ein deutscher Professor Friedrich Sigmund Schulze nach Konstanz ein zu einer Konferenz, die den Ersten Weltkrieg verhindern sollte. Von den rund 160 Eingeladenen trafen allerdings wegen der großen Spannungen nur etwa 80 im Vorhinein ein bei dieser Konferenz. Und am dritten Tag erklärten dann Frankreich, Großbritannien und Deutschland sich gegenseitig den Krieg, wodurch diese Konferenz schlicht zu spät kam. Konferenzteilnehmer kamen hauptsächlich aus 17 Ländern europäischer Kirchen, aber nicht nur. Und die Hoffnung war gewesen, wenn diese Bischöfe und Bischofsvertreter ein deutliches Zeichen aus 17 Staaten noch einmal gegen diesen Krieg sprechen, dass das diesen Krieg verhindern könnte. Es gab dann am Kölner Hauptbahnhof einen historischen Handschlag, wo Friedrich Sigmund Schulze mit der deutschen Delegation bei der Verabschiedung des letzten Zuges, der dann Richtung Großbritannien an die Küste fuhr, versprochen hat, wir werden nicht aufeinander schießen. Auf der britischen Seite war mit Henry Hopkins ein Quäker, der Delegationsleiter, die Quäker, die bis heute sehr stark ja auch in der internationalen Friedensarbeit sind. Und die Konferenz wie auch der Handschlag gelten als Geburtsstunde des Versöhnungsbundes. Gegründet wurde übrigens auf dieser Konferenz auch ein Völkerbund zur Verständigung der Kirchen, aus dem dann später der Ökumenische Rat der Kirchen hervorgegangen ist. Also diese Konferenz hatte eigentlich zwei wichtige Organisationen auf den Weg gebracht. Erst dann, nach dem Ersten Weltkrieg 1919, kamen in Den Haag aus verschiedenen Ländern Europas Delegierte zusammen, die in einer offiziellen Gründungsversammlung den Internationalen Versöhnungsbund, auf Englisch International Fellowship of Reconciliation oder IFOR, gegründet haben.
Was waren denn dann die weiteren wichtigen Wegmarken des Versöhnungsbund? Was war während des Nationalsozialismus beispielsweise?
Schon im Ersten Weltkrieg gab es ja Einzelne, die dieses Versprechen gegeben hatten, nicht aufeinander zu schießen. Es gab, soweit wir in unseren Archiven nachgeschaut haben, aber noch keine aktive Kriegsdienstverweigerung. Allerdings haben sich Versöhnungsbündler dann bei der Pflege von Verwundeten und auch bei Deeskalationsmaßnahmen in ihren jeweiligen Ländern durchaus eingesetzt. Wichtige Station 1931 war, als Dietrich Bonhoeffer Jugendsekretär des Versöhnungsbundes geworden ist. Bonhoeffer, der natürlich auch dann später in Zusammenhang mit dem gescheiterten Attentat zu sehen ist, aber in dieser Phase ab 1931 sehr stark auch eben die Jugendarbeit des Versöhnungsbundes in Deutschland geprägt hat. Im Zweiten Weltkrieg gab es dann einige Kriegsdienstverweigerer, die dem Versöhnungsbund angehörten, Max Josef Metzger beispielsweise aus München und einige andere, die für ihre Entscheidung eben nicht in Hitlers Angriffsarmee zu dienen, hingerichtet wurden. Das sind sehr starke Zeichen, die bis heute nachwirken. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben dann vor allem Personen wie Albert Luthuli oder auch Hildegard Gossmeier sehr stark die Arbeit geprägt. Dr. Hildegard Gossmeier aus Wien war über 50 Jahre lang Reisesekretärin für den Versöhnungsbund. Sie hat in den 20er Jahren, als sie selbst Anfang 20 Jahren angefangen, später zusammen mit ihrem Mann Giorgos, und sie hat Basisgruppen aufgebaut in Lateinamerika. Dort gibt es eine Organisation mit dem Namen SERPACH, Servicio Paz y Justicia, also Dienst für Gerechtigkeit und Frieden. Aus dieser Organisation ist dann der Friedensnobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel hervorgegangen. Die Gossmeyers haben aber auch im Kongo gewaltfreie Schulungen gemacht, Basisgruppen in gewaltfreien Handeln ausgebildet. Und ihr Meisterstück war bestimmt 1988, als sie mehrere Monate auf den Philippinen eingeladen waren, mit Basisgruppen gewaltfreie Aktionstrainings zu machen, sogar bis hin hinauf mit der Bischofskonferenz der Philippinen. Und als es dann zum Sturz von Marcos kam, haben diese Basisgruppen tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Viele wissen nicht mehr, dass damals ja das Militär gespalten war. Es war gelungen, einen Teil der Generäle ins Lager der Opposition zu bringen. Und als die Regierung den Befehl gab, dass die Panzer aus den Kasernen der regierungsfreundlichen Armeeeinheiten, dass die Panzer losfahren sollten, um die Oppositionskasernen zu bekämpfen, waren über 1 Million Menschen in der Hauptstadt von Manila auf die Straße gegangen und haben verhindert, dass die Panzer gegeneinander in Stellung gebracht werden konnten, woraufhin dann das Ehepaar Imelda und Marcos, ihr Mann, das Land verlassen mussten. Also auch bei den Dingen haben Versöhnungsbündler durchaus eine tragende Rolle gespielt. 1968 dann die Ermordung von Martin Luther King, der vorher als Versöhnungsbundmitglied für die Überwindung der Rassentrennung in den USA den Friedensnobelpreis erhalten hatte.
Vielleicht auch noch ein Wort zum Aufkommen der Friedensbewegungen da in den 80er Jahren im Zusammenhang mit dem Nachrüstungsbeschluss. Welche Rolle hat da der Internationale Versöhnungsbund gespielt?
Nun, wir waren aktive Unterstützer auch des Krefelder Appells. Ich bin ja 1992 schon zum Versöhnungsbund gekommen und Konrad Lübbert war lange als evangelischer Pastor in der Friedensbewegung, hat auch mehrere Bücher geschrieben im Zusammenhang mit dem NATO-Nachrüstungsbeschluss. Er hatte auch Kontakte geknüpft zur DDR-Friedensbewegung, die wir heute auch nicht als ganz unumstritten ansahen, auch zu den Prager Friedensgruppen. Das waren häufig Gruppen, die nur mit offiziellem Segen sozusagen der jeweiligen Regierungen in Prag oder auch in Ostberlin agieren konnten. Da gab es durchaus auch kritische Stimmen bei uns im Verband selbst, weil ein anderer Teil innerhalb unseres Verbandes gesagt hat, unsere ausschließliche Solidarität gilt den Gruppen, die mit dem Emblem Schwerter zu Pflugscharen dann später nach 89 zum Beispiel auf die Straße gegangen sind, während ein Teil auch innerhalb des Versöhnungsbundes Kontakt zu offiziellen Friedensgruppen gesucht hat. Insgesamt hat der Versöhnungsbund immer mit aktiven, das waren zwischen 500 und heute sind wir rund 850 in Deutschland, sich auch an gewaltfreien Aktionen beteiligt. Im Hunsrück mit starken Gruppen oder auch in Mutlangen. Der Landesverband Baden-Württemberg des Versöhnungsbundes hatte mit Herrn Schlupp-Haug einen hauptamtlichen Friedensarbeiter, der in Mutlangen die Demonstrationen, die Blockaden mit vorbereitet hat, bis es dort eben dann zu Ende gegangen war durch den Abrüstungsbeschluss 1987. Ich selbst habe 17 Jahre im Hunsrück in der Nähe von Hasselbach gewohnt und wir waren immer auch zum Beispiel auch mit Vorstandssitzungen in Buch im Hunsrück, wenige Kilometer vom Stationierungsgelände, um unsere Solidarität dort zu zeigen. Auch bei den großen Demonstrationen in Bonn in den 80er Jahren waren Versöhnungsbündler in großer Zahl dabei.
Bevor wir vielleicht zu den Tätigkeiten des Versöhnungsbunds heute oder in den vergangenen Jahren kommen, noch ganz kurz, wie ist in der Struktur der Aufbau des Versöhnungsbunds? Wird die Arbeit vor allem von Hauptamtlichen oder von Ehrenamtlichen getragen und wie finanziert sich der Versöhnungsbund?
Weltweit gibt es 50 Länder, in denen es Versöhnungsbundmitglieder gibt, das heißt etwa 100.000 Mitglieder weltweit. Der größte Zweig ist in den USA mit über 17.000. In Deutschland sind wir relativ klein geblieben mit derzeit 850 Mitgliedern. Es gibt einen ehrenamtlichen Vorstand. Vorsitzender ist seit Sommer letzten Jahres Berthold Keunige, ein evangelischer Pfarrer, der eine halbe Stelle nur im Gemeindedienst hat und eben die übrige halbe Stelle in die Friedensarbeit steckt. Er ist übrigens auch einer der Sprecher der Kampagne Stopp den Syrienkrieg und ist dort sehr, sehr in dieser Kampagne aktiv. Der Vorgänger, Pfarrer Dr. Matthias Engelke, war in Büchel einer der führenden Köpfe, hat dort immer wieder Fastenaktionen gemacht und hat sich auch an Aktionen gewaltfreien Widerstandes in Büchel gegen die dort lagernden Atomwaffen auf deutschem Boden, die ja im Besitz der US-Streitkräfte sind, gewandt. Neben diesem ehrenamtlichen Vorstand, dem, wie in allen Vereinen, wir haben eine EV-Vereinsstruktur, eine Schatzmeisterin, stellvertretender Vorsitz, auch ein Präsident, das ist Rechtsanwalt Ulrich Hahn, der schon einmal in den 80er Jahren auch 16 Jahre Vorsitzender unseres Verbandes gewesen ist. Neben dieser ehrenamtlichen Struktur gibt es eine Geschäftsstelle in Minden, die ist derzeit besetzt mit unserer Geschäftsführerin Miriam Mahler, die Friedensforschung studiert hat und auch 2 Jahre mit dem zivilen Friedensdienst in Mittelamerika gewesen ist. Dazu eine Sekretariatsstelle, Marion Fröning. Und der Friedensreferent in Bayern, mit dem sprechen Sie gerade, das bin ich, seit 25 Jahren habe ich diese Stelle. Meine Arbeitsschwerpunkte waren in der ersten Hälfte von 1992 bis 2001 der Balkan. Ich habe insgesamt doch etwa 9 Monate in Flüchtlingslagern auch verbracht, in Kroatien, in Bosnien und in Serbien. Habe über 8 Jahre Zivildienstleistende begleitet im Auftrag von Zivildienstseelsorgestellen für Ferienprogramme. Wir haben aber auch Druckpapier beispielsweise im LKW zu den Antikriegsgruppen gebracht, damit sie ihre Friedenszeitungen dort drucken konnten auf dem Balkan. Und ab 2002 wandelte sich dann mein Schwerpunkt hin zum nahen Mittleren Osten. Ich war 1990 schon mal als Mitbegründer der Initiative Frieden am Golf in Bagdad gewesen und ab 2002 habe ich dann Friedens- und Menschenrechtsgruppen in Israel, Palästina, auch im Iran, in Syrien, in Jordanien, in der Türkei, im Libanon, in Ägypten besucht, über die ich dann hier in Deutschland berichte. Das heißt, mein Arbeitsschwerpunkt ist das Brückenbauen zwischen Orient und Okzident. Der Hintergrund ist auch, dass wir immer wieder gemerkt haben, vor Kriegen wird sehr viel gelogen und ein Teil meiner Öffentlichkeits- und Bewusstseinsarbeit besteht darin, möglichst frühzeitig Alarm zu schlagen. Ich tue das im Moment übrigens auch gerade dadurch, dass ich hingewiesen habe, es gibt ein Atomprogramm in der Türkei, über das wenig gesprochen wird. Es gibt 2 Atomkraftwerke im Bau, eines an der Schwarzmeerküste und eins an der Mittelmeerküste, übrigens beide in erdbebengefährdeten Gebieten. Und die Verträge sind so ausgestattet, dass die abgebrannten Brennelemente eben nicht zurückgegeben werden sollen an die Produzenten, die auch die Atomkraftwerke herstellen. Das heißt, Frankreich, Japan und Russland sind beteiligt, wovon dann auszugehen ist, dass es offenbar auch eine atomare Absicht gibt im Hinblick auf Atomwaffen, die sich die Regierung Erdogan irgendwann zulegen möchte. Auch solche Frühwarnung gehört zu unserem Tätigkeitsbereich beim Versöhnungsbund.
Sie haben ja eingangs den Begriff Gewaltfreiheit erwähnt. Ist der fest verankert beim Internationalen Versöhnungsbund? Also es geht um Gewaltfreiheit und gewaltfreier Widerstand. Oder wird das auch innerhalb Ihres Vereins heftig diskutiert, ob das noch, ich sage es jetzt mal so flapsig, zeitgemäß ist?
In unserem Grundsatz steht, dass die Mitglieder sich zur Gewaltfreiheit bekennen. Wir sind ein interreligiöser Verband. Das gilt auch für den muslimischen Zweig, das gilt für den buddhistischen Zweig. Es gibt sogar einen jüdischen Zweig, auch in den USA, die auf der Basis jeweils ihrer religiösen Traditionen sich zur aktiven Gewaltfreiheit bekennen. Das heißt, wir sind noch eine der letzten Organisationen, die wirklich sich für diesen Pazifismus in Reinkultur stark machen. Wir haben jetzt auch im nächsten Monat, im Mai, eine große Jahrestagung in Arendsee. Das heißt, die rund 200 Mitglieder, die immer kommen, davon auch oder zusätzlich noch einmal 50 Kinder und Jugendliche, werden dieses Jahr das Thema Herausforderungen für den Pazifismus behandeln, weil es doch auch einige gibt, die sich in jüngster Zeit durch den IS, durch die Angriffe auf Jesiden oder auch schon zuvor bei Völkermord zwischen Hutus und Tutsis in Ruanda herausgefordert fühlten, immer wieder auch neu dieses gewaltfreie, pazifistische als Grundhaltung zu überdenken. Auch das werden wir dieses Jahr tun. Wir werden unter anderem als einen der Hauptreferenten Andreas Zumach haben, aber auch Ulrike Laubenthal oder auch Susanne Leutlin, die beim Forum Ziviler Friedensdienst die dortige Akademie leitet. Das heißt, es geht um eine Selbstvergewisserung, wie wir auch angesichts dieser neuen Herausforderung und eines neuen Ausmaßes an Gewalt weiterhin festhalten können. Am Grundsatz, Pazifismus ist nichts, was mit Passivität zu tun hat, sondern wir mischen uns wirklich aktiv ein in ganz vielen Bereichen, von der Flüchtlingsarbeit bis zum Umweltschutz, von dem Engagement gegen Abschiebung von Flüchtlingen nach Afghanistan, eben auch bis zu einem Lebenshaus, wo Menschen, die in sozial schwierigen Fällen gestrandet sind, dort Arbeitsmöglichkeiten bekommen. Das heißt, ein wirklich breites Spektrum an aktiver Gewaltfreiheit, was wir als einen dritten Weg ansehen zwischen Gegengewalt, die wir ablehnen, und Passivität wegschauen. Alle Mitglieder im Laufe ihrer 100-jährigen Geschichte haben auf dieser Grundlage, in Deutschland übrigens sehr stark verankert, auch eben in der Bergpredigt, wo eben zur Feindesliebe auch aufgefordert wird. Das ist Grundlage hier für viel in Deutschland. Wir haben aber auch einige Atheisten. Wir sind übrigens manchmal angesehen als das evangelische Pendant zu Pax Christi. Dem möchte ich widersprechen, weil wir auch, ich schätze, mindestens 30-35% Katholiken im Verband haben und die Frage des Protestantismus nicht im Vordergrund steht. Obwohl wir über viele Jahrzehnte evangelische Pasteure als Vorsitzende hatten, gab es immer wieder auch, ich sag mal, katholische Pendants im Vorstand, katholische Theologen, aber das war nicht maßgeblich. Maßgeblich war und ist die Überwindung von Gewalt durch aktive Gewaltfreiheit.
Ich muss gestehen, das dachte ich auch, dass der Internationale Versöhnungsbund evangelisch sei, bis ich auf eure Seite gegangen bin und mir das genauer angeschaut habe. Jetzt noch die letzte Frage. Wenn jetzt jemand von unseren Hörerinnen und Hörern neugierig auf den Versöhnungsbund geworden ist oder Lust sogar hat, mitzumachen, wie kann er dann das am besten machen? Wie erreicht er euch? Wie kann man euch kontaktieren?
Also regional gesehen sind ja viele Hörerinnen aus dem Großraum München und man kann Radio Lora ja auch bis Freising hören. Mein Vorschlag, mein Büro ist in Freising. Unter www.versöhnungsbund.de kommt man auf die Seite des Friedensreferenten Clemens Ronnefeld. Und am einfachsten wäre es, über c.ronnefeld@t-online.de mir eine E-Mail zu schreiben oder eben auch über www.versöhnungsbund.de. Dort sind meine Kontaktdaten, Adresse, Telefonnummer, Faxnummer, wo man mich kontaktieren kann. Oder eben auch in Minden bei unserer Geschäftsstelle einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen. Wir haben auch in München einige Mitglieder. Der Versöhnungsbund ist beispielsweise Mitträger der Internationalen Münchner Friedenskonferenz. Wer dort mitarbeiten möchte, wir sind immer wieder auf der Suche nach neuen Trägern und Personen, die bereit sind, die Vorbereitungsarbeiten zu machen. Aber auch bei Ostermarschaktivitäten, beim Hiroshima-Gedenken, wo wir mitgehen, bei den Protesten gegen die Sicherheitskonferenz im Anti-SICO-Bündnis. Auch da gehen Versöhnungsbundler mit und sind aufgerufen, ja, das Fähnchen der Gewaltfreiheit in München hochzuhalten.
Gut, dass Sie den Ostermarsch erwähnt haben, das hätte ich jetzt doch glatt vergessen. Morgen findet ja der traditionelle Ostermarsch statt. Wo werden Sie denn morgen sein?
Ich werde morgen in Ellwangen sprechen. Ellwangen ist nach Stuttgart in Baden-Württemberg der zweitgrößte. Da kommen 300 bis 400 Menschen zusammen. Und Themenschwerpunkte werden natürlich Ost-West sein, mein Eintreten für eine Entspannungspolitik, aber auch die Herausforderungen in Syrien nach der Giftgasattacke. Weiterhin Abbau von Sozialleistungen und mein Eintreten für mehr soziale Politik, das heißt eine massive Reform der Agenda 2010. Ich werde auch das Thema Türkei-Kurdistan ansprechen und werde beides auch erwähnen bei meinem Ostermarsch-Beitrag, den ich dann in Landshut am Ostermontag halte.
Soweit Clemens Ronnefeld.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Wir kommen nun zur Nagelkreuzgemeinschaft München, einen Namen, der mir zuvor noch nie untergekommen ist. Walter Elsner klärt uns auf, wie es zur Gründung der internationalen Nagelkreuzgemeinschaft gekommen ist. Das Wort DIN, das Sie im Interview gleich hören werden, bedeutet übrigens Dekan.
Also das auslösende Moment war ja die Zerstörung von Coventry bei einem Bombenangriff am 14. November 1940. Und dort ist auch unter anderem die Kathedrale zerstört worden. Und der damalige DIN, der hat dann aus den übrig gebliebenen Nägeln aus der mittelalterlichen Kirche ein Kreuz geformt. Ob es genau er war, jedenfalls in seiner Intuition. Und hat an die Wand der Apsis der niedergebrannten Kirche die Worte Father forgive schreiben lassen. Und seine Überzeugung war, dass nicht nur die, die diese Bomben geworfen haben, schuldig waren, sondern auch alle. Und man darf nicht hingehen und die verteufeln. Darum hat er auch die Worte gewählt, Vater vergib, ohne einen Zusatz, Vater vergib ihnen. Und das ist natürlich schon revolutionär gewesen, weil es doch auch ermöglichte, in einen Dialog mit dem früheren Feind zu treten.
Und das wurde dann auch probiert, in den Dialog zu treten mit dem früheren Feind?
Ja, also der hat sich auch um Aussöhnung insoweit bemüht, dass er Deutschkurse angeboten hat, in einer Zeit, wo eigentlich da in England vielleicht nicht jeder so ohne weiteres dran gedacht hat. Der hat auch, so viel mir berichtet wurde, auch dafür gesorgt, dass jetzt Kleider oder Nahrungsspenden gesammelt worden sind. Man hat auch dann relativ bald dieses Nagelkreuz weitergegeben, zunächst einmal an bestimmte Personen, später auch an andere Kirchen. Und das erste Nagelkreuzzentrum war dann in Kiel in die Kirche übergeben worden. Später eins zum Beispiel in Ottobeuren. Heuer feiern wir zum Beispiel das 50-jährige Jubiläum vom Nagelkreuz in Josefsthal am Schliersee in der evangelischen Jugendbegegnungsstätte. Mhm. Und der Gedanke war eigentlich immer, in dem Geist von dem Dean Richard Howard weiterzuleben, schon an die Wunden der Zeit zu erinnern, an wahren Umgang zu pflegen, aber nicht da stehen zu bleiben, sondern schauen, wie man mit den Differenzen, den Unterschieden jetzt in der Gegenwart miteinander umgeht, miteinander im Gespräch bleiben, um dann auch wirklich einen tragfähigen Frieden und ein tragfähiges Zusammenleben in der Zukunft zu ermöglichen.
Und ich konnte ja jetzt lesen, dass aus dieser Nagelkreuzgemeinschaft ja ein weltweites Netzwerk geworden ist. Können Sie sagen, in welchen Ländern die Nagelkreuzgemeinschaft präsent ist und aktiv ist?
Also sehr groß ist die Verbreitung in Deutschland, aber vor allem eher im Norden, in Bayern noch nicht so stark und auch in den USA, in Südafrika zum Beispiel. Insgesamt gibt es ungefähr 200 Nagelkreuzzentren. Vielleicht muss man dazu erklären, ein Nagelkreuzzentren, das sind jetzt so Einrichtungen, zum Beispiel eine Pfarrei oder eine evangelische Gemeinde, die dann das Nagelkreuz bekommen, wo mehrere in einer Gruppe dort Verantwortung dafür tragen. Das heißt, dass man da regelmäßig Gebete abhält. In der Regel ist es am Freitag zu einem Friedens- und Versöhnungsgebet. Das ist ein extra formuliertes Gebet von der Kathedrale aus Coventry. Und es gibt auch daneben noch Einzelmitglieder, die halt sich so auch der ganzen Gemeinschaft verpflichtet fühlen.
Melden Sie sich oder beziehungsweise die Nagelkreuzgemeinschaft auch öffentlich zu politischen und gesellschaftlichen Themen zu Wort? Ich denke mal, vor allen Dingen ein wichtiges Thema wäre ja, in Ihrem Sinne wäre es, Krieg und Frieden zu thematisieren. Und wenn ja, wenn Sie sich zu Wort melden, wie machen Sie das?
Ja, das ist so eine Sache. Wir sind sicher jetzt nicht so, dass wir da irgendwie laut lospoltern und als Versöhner aufzutreten. Das kommt immer drauf an. Zum einen kann man versöhnen, wenn zwei Parteien da sind, die irgendwie in Streit geraten sind. Dann versucht man, einen Raum zu geben. Aber man muss vielleicht auch als Anwalt auftreten für irgendeine Sache, wo man merkt, da läuft irgendwas schief. Also sich zum Beispiel einzusetzen, wenn es um Flüchtlinge geht, die diskriminiert werden oder nicht aufgenommen werden. Und unser Nagelkreuz-Versöhnungsgebet ist ja eigentlich schon bezeichnend, weil da ist unter anderem auch die Bitte drin, Vater, vergib die Gleichgültigkeit gegenüber Hungernden, gegenüber Leuten, die im Gefängnis sitzen. Und das impliziert ja auch durchaus die ein oder andere Stellungnahme. Aber das muss halt in einer geeigneten Weise erfolgen.
Können Sie noch ein, zwei Beispiele nennen, wo Sie sich zu Wort gemeldet haben oder aktiv geworden sind?
Wir haben uns damals eingesetzt für die Sache mit dem Wasser, dass das Wasser ein allgemeines Gut ist für jeden Menschen. Da haben wir also auch in der Pfarrei an dieser Unterschriftenaktion teilgenommen. Und jetzt zum Beispiel zu den Flüchtlingen ist zu nennen, die Kathedrale in Coventry war mit der Flüchtlingspolitik der eigenen Regierung nicht einverstanden. Und als Protest haben die kurzerhand ein Segelboot in die Kathedrale gestellt, um damit auf ihre Weise zu demonstrieren, dass man für die Leute eintreten muss, dass man die nicht ertrinken lassen kann. Und es ist ja auch eine Kathedrale, die doch jeden Tag ziemlich viele internationale Besucher hat und so auf diese Art und Weise versucht man Stellung zu nehmen. Mhm. Natürlich gibt es die ein oder andere Wortmeldung auch, wenn es jetzt um Sachen geht, wie die Demonstration von rechtsgerichteten Parteien, zum Beispiel in Würzburg. Dort hat unser Schwester-Nagelkreuz-Zentrum, wenn man so sagen will, das ist also ökumenische Initiative, also die Nagelkreuz-Gemeinschaft ist generell ökumenisch ausgerichtet, also jetzt nicht nur evangelisch oder katholisch, sondern vor allem auch anglikanisch und andere christliche Kirchen. Und die haben dann ein Gebet veranstaltet, wo also jeder, der irgendetwas Gott anvertrauen wollte, hingeben konnte. Und dort wurde auch allgemein aufgefordert, bei den Nagelkreuzzentren so Statements abzugeben, was man von dieser Sache hält. Und da haben wir dann mehr oder weniger auch politisch Stellung genommen dazu, was man von solchen Geschichtsfälschungen hält, mit dem Krieg, mit dem Angriffskrieg, beziehungsweise mit der Zerstörung von Würzburg oder Dresden. Da wurde ja mehr oder weniger einseitig versucht, diese Schuld den Bombardierern zu geben, ohne es zu wissen, dass das ja mehr oder weniger durch den von Deutschland verursachten Krieg ja letztendlich die Folge war und passiert ist.
Vielleicht kommen wir jetzt mal zur Nagelkreuzgemeinschaft in München. Sie sind an der Kirche St. Barbara angesiedelt, habe ich gelesen.
Ja, genau.
Und vielleicht erzählen Sie mal ein bisschen, was Sie als Nagelkreuzgemeinschaft München machen. Mich interessiert natürlich auch, wer sind die Menschen, die da mitmachen? Vielleicht können Sie da so ein bisschen erzählen.
Wir treffen uns seit Juni 2013 regelmäßig am Freitag um 17 Uhr mittlerweile zu diesem Friedensgebet. Das beinhaltet zum einen dieses Versöhnungsgebet mit den sieben Bitten. Dann versuchen wir natürlich das ein oder andere in der Kirche zu gestalten. Wir haben zum Beispiel teilgenommen bei der Lichterkette. Wir wollen dieses Jahr teilnehmen, gerne bei der Verlesung der Opfer am 9.11. Und dann wollen wir jetzt konkret einen Weg machen von unserem Nagelkreuzzentrum St. Barbara bis nach Dachau zur Gedenkstätte. Dort ist auch ein Nagelkreuzzentrum, das bei der evangelischen Versöhnungskirche bzw. der katholischen Gedenkstättenseelsorge ist. Und dieser Weg soll so themenorientiert sein, etwas aus der Geschichte beinhalten, also wo jetzt zum Beispiel irgendwo ein Lager war oder eine Einrichtung vom Konzentrationslager. Es soll aber auch neuere Themen umfassen, wie zum Beispiel durchaus, wenn man bei einem Olympiastadion vorbeikommt, da ein bisschen was Nachdenkliches auch darüber, was beim